Wenn wir eine gute Meinungsbildung haben, indem wir eine Stellungnahme geschrieben haben, die wir abgestimmt haben, beschlossen haben in unseren Kammerversammlungen, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, ich spreche für 230.000 Pflegenden in Nordrhein-Westfalen.
Also es käme, glaube ich, in den deutschen Parlamenten niemand auf die Idee, sagen wir mal, eine Handwerksordnung zu verändern, ohne die Handwerkskammer eng einzubinden.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und liebe Podcast-Hörerin. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben es beim letzten Mal angekündigt, wir wollen noch einmal ein spannendes Gespräch vom Deutschen Pflegetag für euch im Podcast aufbereiten. Dafür sind wieder dabei Katharina und Leonie. Hallo.
Hallo ihr beiden.
Hi.
Schön, dass wir ja wieder zu dritt hier diese Folge gestalten können. Wir haben die vierte Folge, in der wir in ein spannendes Thema reinhören wollen, des Deutschen Pflegetags. Wir hatten es die letzten Folgen schon mal kurz erwähnt. Katharina und ich hatten leider nicht die Möglichkeit, vor Ort zu sein, aber die liebe Leonie war stellvertretend für uns vor Ort. Liebe Leonie, was hast du uns denn dieses Mal für diese Podcast-Folge mitgebracht?
Die letzte Folge aus der Reihe Deutscher Pflegetag 2024. Die Folge, die wir euch heute präsentieren, die war ursprünglich gar nicht erst angedacht für den Podcast. Und zwar war das die Podiumsdiskussion unter dem Titel Wir entwickeln als Kammer eine politische Meinung, zu der nämlich auch unser Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann eingeladen war. Daneben waren noch Markus May, Präsident der Pflegekammer in Rheinland-Pfalz, und Annemarie Fajardo auch als Podiumsdiskutantin mit dabei. Annemarie Fajardo ist Vizepräsidentin vom Deutschen Pflegerat. Sandra Postel war auch dabei und das Ganze wurde von Nadine van Maan moderiert. Ursprünglich wollten wir die Folge gar nicht hier veröffentlichen, es hat sich aber einfach im Verlauf eine so interessante Podiumsdiskussion entwickelt, dass wir gedacht haben, wir fragen einfach nochmal im Nachgang an, ob es in Ordnung ist für die Mitdiskutantin, dass wir das Ganze auch veröffentlichen. Daher nochmal herzlichen Dank. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das wird nämlich die längste Folge sein. Ich glaube, über eine Stunde insgesamt. Also lehnt euch zurück. Ich freue mich.
Jetzt hast du auf jeden Fall mich, der sie jetzt auch gleich hören wird, ja schon etwas neugierig gemacht. Und ich bin mal gespannt, was da so in der längsten Podcast-Folge so auf uns zukommen wird. Ja, dann lass uns doch einfach mal reinhören.
Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Wir entwickeln als Kammer eine politische Meinung. Mein Name ist Nadine van Maan. Ich bin seit Pflegetag Nummer 1 im Kontext der Pflege tätig. Habe jeden Pflegetag besucht und freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute diese Veranstaltung moderieren darf. Der Minister Laumann darf sich noch entschuldigen, er kommt aber noch. Er steht nur im Stau, also hat nichts Politisches zu tun, sondern nur einfach der Berliner Verkehr. Kennen wir alle. Also, worum geht's heute? Wir entwickeln als Kammer eine politische Meinung. Was ist unser Ziel heute in diesem Dialog? Es ist nicht ein Vortrag. Wir wollen neben dem Motto Pflege zeigt Haltung in dem Dialog, in den Diskurs gehen, um zu verdeutlichen, wie Pflegekammern durch politische Positionierung zur Stärkung der Pflege beitragen können. Wir wollen da ganz besonders nochmal auf die Rolle und Verantwortung im Zuge des Pflegeberufegesetzes, selbstständige Berufsausübung gucken und am Ende nochmal auf das Thema Wahl, Bundestagswahl 2025 sprechen. Sagen wir nachher nochmal mehr dazu, aber ich habe mir ganz profunde und fachkundige Dialogpartner hier gesucht. Ich darf begrüßen Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, Annemarie Fajardo, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates und Dr. Markus May, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, 16.10 Uhr ungefähr kommt Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Frau Moll darf ich heute entschuldigen, die auch angekündigt war. Erster Themenblock. Wir haben uns ein paar Gedanken drüber gemacht. Wir haben ungefähr 4 Themenblöcke uns überlegt in diesem Slot. Und der Gedanke war, Pflegeberufegesetz, Potenzial und Herausforderungen zu diskutieren. Ich würde jetzt das Ganze nochmal weitermachen. Nach den Veränderungen des gestrigen Abends und der gestrigen Nacht würde ich eher nochmal sagen, so, was hat sich also durch diese Veränderung der Bundesregierung verändert? Ich würde nochmal auch das Ganze größer machen im Sinne von Pflegeberufegesetz, Quo Vadis. Und da schon mal die Frage an Annemarie. im Zuge der Bundesebene. Was hat der gestrige Abend für Auswirkungen für die Pflege und insbesondere für das Pflegeberufegesetz?
Ja, vielen Dank, Nadine. Also wir freuen uns natürlich schon seit vielen Jahren über das Pflegeberufegesetz. Seit 2020 haben wir das. Und wir kommunizieren ja schon seit vielen Jahren, dass wir Vorbehaltsaufgaben seit jetzt 2020 definiert haben, gesetzlich verankert über den Paragraphen 4 und natürlich auch eine Art Definition, was Pflege überhaupt ist und kann. Und was wir jetzt im Referentenentwurf zum Pflegekompetenzgesetz diskutiert haben, auch im Vorfeld schon mit dem Bundesgesundheitsministerium, war eben, dass der Pflegeberuf als Heilberuf eine Rechtsnorm braucht. Und zwar über das Zulassungsgesetz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes. Das ist im Prinzip die Aufgabe der Bundesebene, das auch zu klären. Und der Hintergrund ist einfach das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2002, dass der Pflegeberuf zum Heilberuf anerkannt worden ist. Bedeutet also, dass wir natürlich, wenn wir jetzt eben mit der aktuellen Regierung in dieser Legislaturperiode über eine Rechtsnorm sprechen, die über einen neuen Paragraphen 4a im Pflegeberufegesetz verankert wird, dass dann erstmals klar wird, dass der Pflegeberuf eine eigene Heilkunde hat. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn es um eine eigene Heilkunde geht, dann geht es natürlich auch um die selbstständige Ausübung von Heilkunde. Wenn wir also das Pflegekompetenzgesetz jetzt so nicht mehr durchbekommen, was wirklich uns einiges erschweren würde, dann würde das eben auch bedeuten, dass der Pflegeberuf weiterhin ohne Rechtsnorm bleibt, was die eigenständige Heilkundeausübung anbetrifft. Und das kann nicht in unserem Interesse sein.
Wir haben es gerade gesagt, das ist die Bundesebene. Das ist extrem unglücklich. Sandra, du bist als Präsidentin von Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Welche Rollen spielen denn in dem Kontext Pflegeberufegesetz und die Umsetzung eines Pflegeberufegesetzes? Welche Rollen spielen da die Pflegekammern? Und welchen Beitrag könnt ihr leisten, um Einfluss auf die Politik zu nehmen, damit diverse Umsetzungen überhaupt auf die Straße kommen?
Christine Vogler hat es heute Morgen auch gesagt. Im Endeffekt, ja, Regierungen kommen und gehen. Wir haben jetzt genau wieder diese Situation, dass eigentlich so viel auf den Weg gebracht worden ist. Und auf einmal kommt über Nacht eine vollkommen neue Situation und die Leidtragenden sind die Pflegenden in dem Moment. Und tatsächlich stehen wir hier in einer ganz anderen Situation, schnell Spielball der Politik zu werden, wenn wir nicht eben so strukturiert in die Selbstverwaltung verankert oder so in die Selbstverwaltung verankert werden oder sind, wie wir das hier in zwei Ländern haben, wie es eigentlich im Gesundheitssystem in Deutschland vorgesehen ist. Und dabei spielen ja zwei, ja, ich sage jetzt mal so Strukturprinzipien eine richtige Rolle. Die eine ist die Selbstverwaltung und die andere ist der Föderalismus. Und wir haben ja jetzt das Glück, Karl-Josef Laumann wird gleich noch kommen. Das heißt, jemand, der als Minister sicherlich die Landesebene hervorragend im Blick hat, aber eben auch seine wirklich weitreichende Erfahrung auf Bundesebene sammeln konnte. Und hier also auch zu verstehen, dass man durchaus sich als Politiker so verstehen kann, dass man einen Rahmen setzt und dieser Rahmen muss bestmöglichst in der Selbstverwaltung, natürlich durch die Partner der Selbstverwaltung auch wiederum ja ausgenutzt, ausgestaltet werden, so wie es möglich wäre. Und genau diese Situation haben wir jetzt. Und wir sind als Landeskammern jetzt auf einmal in der Situation zu merken, wo sind wir unabhängig? Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Also bei allen wirklich schrecklichen Nachrichten von gestern, muss man wirklich sagen, es zeigt eigentlich nur, wie wichtig es ist, dass Pflege sich autonom aufstellt und als Partner der Selbstverwaltung funktionieren kann. Ganz konkret an deinem Beispiel Pflegeberufegesetz. Der Gesetzgeber hat auf Bundesebene einen Rahmen geschaffen. Dann kommt die Landesebene ins Spiel. Wir wissen, dass hier sehr viele Ausführungsverordnungen sind. Und es ist einfach kein Zufall, es ist auch kein Versäumen der Politik, dass man zwei Themen, riesengroße verändernde Themen im Pflegeberufegesetz eigentlich gesehen hat, die an beiden Stellen aktuell Probleme machen. Es ist die Generalistik. Ja, also ich sage jetzt mal Kompetenzorientierung, da haben wir didaktisch, glaube ich, sehr, sehr viel machen können. Das war ja auch etwas, was neu war im Pflegeberufegesetz. Die Generalistik. Wir konnten als Pflegende nie eine echte Meinungsbildung durchführen. Das können wir als Kammern. Rheinland-Pfalz hat es vorgemacht. Ihr habt das direkt am Anfang 2020, glaube ich, 2018 schon durchgemacht, dass man einen Beschluss gefasst hat als Kammer, wie stehen wir zur Generalistik. Das holen wir jetzt auch gerade. Das führen wir auch gerade in einem sehr breiten demokratischen Prozess bei uns durch in Nordrhein-Westfalen, eine Meinungsbildung herzustellen, wie es damit aussieht. Und das zweite, noch viel weitreichende Thema ist tatsächlich der Pflegevorbehalt. Es ist so verrückt. dass wir seit 2018 wissen, das kommt. Und es ist deswegen nicht gekommen, weil wir auf Landesebene hierfür in Ausführungsverordnung eigentlich erst die Grundlage schaffen können. Das kommt in der Berufsordnung zum Tragen. Wir werden das Thema Berufsordnung, und wir werden ja morgen dazu auch nochmal eine ganze Veranstaltung mit Rheinland-Pfalz haben, dass wir tatsächlich die Berufsordnung erstmal so darstellen, dass der Pflegevorbehalt hier seinen Platz hat. Und zum Zweiten gibt es das Thema Erlasse. Und hier haben wir aktuell ein interessantes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen, wenn man sich die Prozesse anschaut rund um das Thema psychiatrische Pflege, 1-zu-1-Betreuung. Es gab durchaus die Diskussion, 1-zu-1-Betreuung, da steht halt drin, das muss immer von Pflegefachpersonen durchgeführt werden. Dann gibt es Vorstöße, weil wir alle wissen, dass das schwierig wird in der Praxis. Dass man einen Erlass gibt, kann man nicht auch in Ausnahmefällen Assistenzpersonal mit einsetzen, wo wir als Kammer natürlich gefragt sind und gesagt haben, wenn wir das genauso denken wie in der Medizin im ärztlichen Vorbehalt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es zu delegieren, wenn meine Verantwortung klar ist. Also können wir den Vorbehalt tatsächlich für uns in die Verantwortung nehmen, können das in die Erlasse mit empfehlen, dass das eben der Punkt ist, um es dann auch sauber delegieren zu können, wenn es denn dann sinnvoll und geboten ist, in der Verantwortung, aber auch in dem Recht, es zu verweigern und zu sagen, das ist mein Pflegevorbehalt, ich führe diese 1-zu-1-Betreuung durch. Und damit haben wir eine andere Möglichkeit, Nein zu sagen. Und dann wird es sehr, sehr konkret für unsere Kolleginnen und Kollegen.
Markus, du nickst. Magst du dazu noch was aufgreifen?
Nee, ich habe das nur bestätigt mit meinem Nicken. Ich denke, die Kammern haben, du hast ja nach Berufsrecht gefragt, und wir können in unseren Ländern, wo es Kammern gibt, Berufsrecht einfach selbst schaffen. Und zwar relativ einfach. Natürlich im demokratischen Prozess, in Abstimmung mit vielen. Wir fragen auch andere. Wir müssen aber nicht fragen. Wir müssen auch nicht das machen, was die anderen sagen. Wir sind in der Rolle, dass wir eine Vorgabe machen und die einfach zur Rückmeldung beispielsweise an die Krankenhausgesellschaft, an die Unternehmen, an die Berufsverbände und an andere Organisationen schicken. Und wir entscheiden dann im Prinzip mit unseren Organen, wie das Berufsrecht am Schluss aussieht. Und das betrifft ja viele Bereiche. Das betrifft zum einen den Vorbehalt, das betrifft aber auch ganz andere Fragestellungen. Das betrifft dann am Ende auch Berufsstandardisierung und so weiter und so weiter. Und vielleicht nochmal ein Aspekt, weil du trennst zwischen Bund und Land. Ja, wir sind Landeskammern. Aber ich sehe als Vorsitzender meiner Kammer im Prinzip schon auch die Aufgabe, unsere Mitglieder im Bund zu vertreten. Ja, wir haben über 40.000 Mitglieder. Das ist bedeutend weniger als ihr. Aber 40.000 ist bedeutend mehr als viele andere haben. Ja, und das sind Mitglieder. Es ist wie im Verein. Wenn ich einen Verein habe und habe Mitglieder, dann müssen die Mitglieder betreut werden. Und die müssen auch vertreten werden. Und natürlich nehmen wir diese Vertretungsaufgabe auch auf der Bundesebene wahr. Ja, das ist auch ganz normal. Deswegen würde ich das gar nicht so stark voneinander trennen. Und ähnlich wie das auch der Karl-Josef Laumann sagen würde, wenn er jetzt da wäre, trittst du die Interessen des Landes nicht auf Bundesebene? Da würde er sagen, natürlich vertrete ich die Interessen des Landes auf Bundesebene. Dafür gibt es ja auch entsprechende Organe, zum Beispiel den Bundesrat und so weiter und so fort.
Absolut. Der Gedanke, die Trennung zwischen Land und Bund, geht auch vor allem natürlich um das Thema konkurrierende Gesetzgebungskompetenzen. Da scheiden sich ja sozusagen dann die Geister. Also bloß weil es auf Bundesebene angedacht, beschlossen, auf den Weg gebracht ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es so in der Form auch auf Landesebene realisiert wird. Annemarie.
Ja, das ist genau die Herausforderung. Also wenn wir von konkurrierender Gesetzgebungskompetenz sprechen, dann meint man die Bundesebene immer mit der Zulassung von Heilberufen. Und das bedeutet, dass wir natürlich dann eben Ausbildung geregelt haben im Sinne von, ja, wir haben ein Pflegeberufegesetz und wir lernen dann nach dem Paragraphen 5 oder nach dem Paragraphen 37 innerhalb der Ausbildung oder des Studiums, was eigentlich pflegerische Interaktion oder Intervention ist. Dasselbe haben wir beim Hebammengesetz oder auch bei den Physiotherapeutinnen und so weiter. Alles, was aber dann folgend ist, also quasi im Sinne der Ausübung von Heilkunde oder eben der eigentlichen konkreten Berufspraxis, findet sich dann eigentlich im Heilberufegesetz, im Heilberuferecht nach Gesundheitsrecht. Und das bedeutet, und auch das ist im Grundgesetz verankert, genau, da wird es dann immer komplizierter, ich sehe auch gerade einige schütteln mit dem Kopf, Verstehe ich auch. Ich habe da auch jahrelang für gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und wenn man sich dann natürlich mit dem Heilberufegesetz auseinandersetzt, dann sind wir im Föderalismus angelangt. Und das bedeutet eben für die Bundesländer, dass hier eine Zuständigkeit für die Regulierung von Heilberufen nach Länderrecht erfolgen muss. Und gerade hatte ich schon gesagt, das Urteil von 2002 vom Bundesverfassungsgericht ermöglicht es uns als Heilberufsgruppe nach dem Heilberuferecht, nach Gesundheitsrecht, eine Heilberufekammer zu etablieren. Das heißt, wir können als Pflegeberufsgruppe Anspruch stellen an die Politik, an den Gesetzgeber nach Landesrecht, eine Kammer zu bauen. Und das tun wir auch seit vielen Jahren. Im Prinzip tun wir das schon seit 30 Jahren jetzt. Im Prinzip, wir wissen das auch. Seit 30 Jahren wissen wir das, dass wir das können. Und der Punkt ist eben auch, und das ist das Interessante dabei, wenn man jetzt sagt, na ja, was ist denn eigentlich genau der Pflegeberuf? Also ich persönlich werde in Berlin oft von den PolitikerInnen gefragt, Frau Fajardo, was genau ist denn die Pflege? Wen genau vertritt denn der Deutsche Pflegerat? Naja, dann sage ich immer, ja, Pflegerat, Pflegeberuf, also nehmen Sie doch das Pflegeberufegesetz, das ist eigentlich am einfachsten. Nehmen Sie den Paragraphen 4, nehmen Sie den Paragraphen 5, da steht eigentlich alles drin, was wir können und tun. Neuerdings dann auch mit dem Paragraphen 37, Wissenschaftsorientierung und evidenzbasierte Pflege. Ja, dann gucken mich die PflegepolitikerInnen an, also diejenigen, die dann eben halt auch die SprecherInnenfunktion haben in den Bundestagsfraktionen und sagen dann erstmal, können Sie uns das nochmal erklären, Frau Fajardo, was der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium ist? Ja, sage ich, erkläre ich Ihnen gerne. Gar kein Problem. Es kommt nur ein Modul hinzu, Evidenzbasierung, Wissenschaftsorientierung. Aber ich kann Ihnen auch sagen, aus dem Bundestag, ja, dass eben genau diese KollegInnen, die versuchen, uns zu vertreten, erstmal verstehen müssen, wo wir stehen als Berufsstand. Und dann können wir erklären, was wir wollen, wenn es verstanden wurde. Und da sind wir natürlich im Vorteil, wenn wir jetzt sagen, wir haben den direkten Draht zur Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, wir haben den direkten Draht zur Landesregierung in Rheinland-Pfalz, da schon übrigens länger, auch mit einer unglaublich starken politischen Unterstützung, wenn man das eben auf dem Pflegetag in Mainz dann immer sieht und wahrnimmt, dann bin ich immer persönlich ganz begeistert, wie viel Rückenwind man da kriegt als Berufsstand. Das sieht man eben in anderen Bundesländern noch nicht wirklich. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns eben den Föderalismus klar machen müssen. Wenn es um Föderalismus geht, vielleicht noch ein ergänzender Punkt ist, da kann man natürlich auch immer die Frage stellen, warum denn jetzt noch Heilberuferecht eigentlich föderalistisch ist. Bildung haben wir auch im föderalistischen Sinne zu klären. Das heißt also, wenn wir natürlich jetzt über Advanced Nursing Practitioners sprechen und Community Health Nursing, dann ist das etwas, was wir eben in den Bundesländern klären müssen über die Landesregierung. Das können wir natürlich nur, und Herr Laumann hat es ja vorhin auch gesagt, in der Session HP05, da hat er gesagt, dass es klar Aufgabe ist, von den PolitikerInnen auf Landesebene das zu klären. Und dann werden wir im bildungsföderalistischen Sinne auch tatsächlich ganz klar in dem, wie die Weiterqualifizierung zu regeln ist und wie dann eben auch selbstständige Heilkundeausübung nach dem neuen Paragraphen 4a funktionieren könnte.
Du hast es gerade angesprochen, die Abgeordneten, die politischen VertreterInnen, denen begreiflich zu machen, was das eigentlich bedeutet. Das mit dem Punkt möchte ich gerne an der Stelle nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist ganz... Das klingt so einfach, aber es ist ganz bedeutend. Und ich glaube, das trägt ganz oder ist ganz, ganz viel zu dem Thema, wir Kammern tragen zur politischen Meinungsbildung bei oder wir als Kammern bilden eine politische Meinung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja letztendlich so, dass die Personen, die darüber abstimmen, und das jetzt unabhängig davon, ob auf Landes- oder auf Bundesebene, dass die AbgeordnetenInnen letztendlich über etwas abstimmen, wo sie nicht per se in der Tiefe informiert sind. Das heißt also unterm Strich, wie können denn die Kammern der DPR, wie auch immer, auf Bund, Länder dazu beitragen, um diese Informationen zu vermitteln, um auch sozusagen ein Ergebnis vorwegzunehmen oder mit zu beeinflussen, um dahin zu kommen, wo die Pflege auch hin will oder hin muss. Ich sage mal, Pflegekompetenzgesetz sollte die erste Lesung, glaube ich, gestern sein, wurde verschoben. Aber am Ende sollen darüber Abgeordnete abstimmen, dass das zum Tragen kommt. Und das sind Abgeordnete, die darüber natürlich im Detail weit nicht so informiert sind wie Sie alle. Ich habe jetzt in der Vorbereitung zu der Moderation, was glauben Sie mir, wie lange ich mich darauf vorbereiten musste, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Was ich schon verstanden habe, ist, in dem Moment, wo ich es verstanden habe, was das alles bedeutet, sagte ich, ja, kann ja eigentlich keiner Nein sagen. Deswegen, wie könnt ihr als Kammern, als DPR, da drauf Einfluss nehmen?
Und wir müssen das immer wieder klar machen, dass also das Ganze muss wirksam werden nachher im direkten pflegerischen Handeln. Wenn es für die Kolleginnen und Kollegen nichts nützt, dann brauchen wir das alles nicht. Mal müssen wir auch mit Politikern nicht sprechen. Aber eines ist doch immer wieder klar, es ist ja fast wie unser Kryptonit in der Pflege gewesen, dass wir überhaupt gar keine Meinungsbildungsebene hatten. Das heißt, was will ich denn Politikerinnen und Politikern überhaupt sagen, was die Pflege braucht, wenn wir wissen, dass wir eigentlich nicht wissen, was die Pflege will? Also jeder, der mit Pflege ja zu tun hat, der nicht aus der Pflege kommt, empfindet das übrigens auch als ultra anstrengend. Das kriege ich immer so zurückgemeldet. Ist
ja auch eine heterogene Berufsgruppe.
So, das ist nämlich eine total heterogene Berufsgruppe und die Frage ist, warum ist sie so heterogen? Und jeder, der so ein bisschen, also jetzt mal ganz selbstkritisch, also manchmal zerlegen wir uns ja auch von innen nach innen ganz schön selber. Ja, und wir werden das nur bearbeitet bekommen, wenn wir demokratische Strukturen haben. Und Kammern wählen ihre Delegierten nun mal selber. Das ist also für uns immer ganz einfach. Wir sagen immer, wir müssen ja nicht wiedergewählt werden. Das heißt, ist man einmal gewählt, dann muss man natürlich auch aktiv das vertreten, wo die Vision einem hingetragen wird. Und wir müssen uns die ganze Zeit nach innen, auch in unseren Kammerversammlungen, also zu den gewählten Delegierten und auch zu jedem Mitglied in unseren Bundesländern rechtfertigen, warum wir diese Meinung vertreten. Aber wenn wir die einmal haben, wenn wir eine gute Meinungsbildung haben, indem wir eine Stellungnahme geschrieben haben, die wir abgestimmt haben, beschlossen haben in unseren Kammerversammlungen, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, ich spreche für 230.000 Pflegenden in Nordrhein-Westfalen. So. Und dann entwickelt sich aus den Stimmen der Basis etwas Kraftvolles, was man tatsächlich mit dieser sogenannten starken Stimme für die Pflege tatsächlich auch vertreten kann. Und zwar so, dass jemand auch nicht sagen kann, na ja, aber warum sprichst du denn überhaupt für die? Weil tatsächlich sprechen wir dafür, weil wir gewählt worden sind. Und auch das gehört zur Demokratie dazu. Wir haben keine Wahlpflicht, wir haben ein Wahlrecht. Das heißt, wenn Menschen sich an einer Wahl beteiligen, ist das super. Wenn sie es nicht tun, ist es ihr gutes Recht. Aber so funktioniert Meinungsbildung. Das ist mein wichtigster Punkt, dass wir überhaupt über eine gewählte Plattform unsere Meinungsbildung wirklich klären können, sichern können und dann eben auch an Politikerinnen und Politiker überhaupt weitergeben können und tatsächlich natürlich auch im Rahmen der Selbstverwaltung auch in Verhandlungen mit Selbstverwaltungspartnern gehen können. Das ist Beispiel, wenn man jetzt sieht, dass die Modellvorhaben nach 64d gab, also bevor jetzt Pflegekompetenzgesetz das Ganze ja eigentlich ablösen sollte und wir stellen fest, wir müssen mit den Kostenträgern darüber diskutieren, was jetzt da eigentlich passiert und auch feststellen, ich kann mich da an eine gute Diskussion erinnern in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch gesagt haben, wow, das ist jetzt, lieber Kostenträger, gar nicht so ein tolles Projekt. Und warum gehst du nicht ein gutes Stück weiter? So, solche Sachen können wir ganz anders dann vermitteln, weil wir natürlich dann auch die Grundlagen haben. Ja, da unsere Kollegin, die da mit dabei war, lacht gerade. Ja.
Ich will das einfach nochmal etwas ergänzen. Du hast jetzt nochmal diese Ebene formuliert, wie kommen wir zu unserer Meinung? Und ich will da nochmal drauf eingehen, auch auf den Aspekt, wie bringen wir die Meinung ins politische Feld hinein. Und zwar in die Selbstverwaltung ist das eine, ist auch politisches Feld, zu den Politikern. Und da gibt's ja immer oft den Vorwurf, dass die Politiker keine Ahnung haben. Ja, das ist wohl wahr. Die haben halt nicht so viel Ahnung, weil sie ja in der Regel einen bestimmten Bereich halt, die haben auch eine Ausbildung gemacht, die haben beispielsweise ein Medizinstudium gemacht. Und in dem Feld haben die natürlich Ahnung, aber die müssen sich ja mit einem ganz breiten Feld auseinandersetzen. Und da habe ich es oft gehört von PolitikerInnen, dass sie froh sind, dass sie so Ansprechpartner haben, wie wir das sind. Und dann ist es unabhängig, ob das Minister sind oder ob das Landtagsabgeordnete sind oder ob das Bundestagsabgeordnete sind. Dann trifft man sich, frühstückt man zusammen, dann trifft man sich abends auf Veranstaltungen, auf parlamentarische Veranstaltungen. Da tauscht man sich aus, da werden Fragen gestellt oder man hat persönliche Termine im Prinzip, wo die dann mit Fragen kommen und zwar mit vielen Fragen und suchen dann nach Antworten. So funktioniert das. Und ich habe hier in meinem Handy, in diesem Handy hier, kann ich sagen, also ich habe mit Sicherheit die Nummern da drin von den Leuten, wo ich denke, die sind für meine politische Interessenvertretungsarbeit als Kammerpräsident erheblich wichtig. Die kann ich immer anrufen. Und die rufen mich auch an, wenn die Fragen haben. Und ja, so beraten wir sozusagen die PolitikerInnen, wenn es um Fachfragen geht, und ertüchtigen sie dann auch entsprechend gute Entscheidungen treffen zu können. Ja, und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, Meinung darüber einzubringen und zu sagen, wir sehen das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Wir sehen das eher so und begründen das auch so und so und so. So funktioniert das.
Ich würde den Punkt gerne nochmal aufgreifen, Markus, aber erstmal herzlich willkommen, Herr Minister Laumann. Schön, dass Sie da sind. Markus, siehst du, dass die Pflegekammer Rheinland-Pfalz also aktiv an den Gesetzgebungen mitwirkt, oder hat die Pflegekammer eher eine beratende Rolle?
Was heißt aktive Mitwirkung an der Gesetzgebung? Das heißt ja nicht, dass die Kammern die Gesetze schreiben und die Ministerien, ja, könnte man sich auch noch vorstellen, die Ministerien bringen sie dann in den Lauf. Nee, aktive Mitwirkung heißt, dass man halt schon im Vorfeld, bevor irgendein Gesetz geschrieben wird, auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und sich einzubringen und Ideen zu formulieren. Und ein Gesetz sollte erst dann geschrieben werden, wenn die Ideen so weit, sage ich mal, auf dem Tisch liegen, dass man da einen guten Gesetzestext schreiben kann. Das ist für mich jetzt aktive Mitwirkung. Und dann ist die Mitwirkung ja später über Anhörungen. Dann wird man von Ministerien eingeladen. Das ist dann der zweite Schritt. Da kann man auch noch ein bisschen beeinflussen und ein bisschen verändern. Und dann geht's ja irgendwann mal übers Kabinett. Da wird ein Beschluss gefasst, ja. Und dann geht's in die Legislative rein, also in den Landtag oder in den Bundestag. Und auch dort gibt es mehrere Schritte, das habt ihr alle wahrscheinlich schon gehört. Es gibt ja immer mehrere Lesungen und zwischen den Lesungen gibt es dann Ausschussanhörungen. Und auch da kann man sich als Kammer nochmal einbringen, bringen wir uns auch ein, wenn nicht alles so geschrieben wurde, wie wir es für gut halten. Aber dann muss es am Schluss trotzdem nicht so drinstehen, wie wir es für gut halten, weil es gibt in unserer Demokratie gibt es halt eine ganze Vielfalt an politischer Interessenvertretung und es gibt halt auch wirklich unterschiedliche Interessen. Also es gibt unternehmerische Interessen, es gibt unsere pflegefachlichen, pflegeberuflichen Interessen, es gibt die gesellschaftlichen Interessen, das Ganze soll auch nicht so viel kosten und so weiter und so fort. Und in diesem Dunstkreis entsteht dann halt so ein Gesetz. Aber ich würde schon sagen, da wirken wir auch aktiv mit. Also unser Ministerpräsident, der hat das auch auf unserem Pflegetag ganz klar so formuliert, sodass alle das gut hören konnten.
Sehr gut. Herr Minister Laumann, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja seit Jahren politischer Fürsprecher für die Pflege, auch Fürsprecher für die Pflegekammer in NRW. Könnte sich, unsere Session heißt ja, wir entwickeln als Kammer eine politische Meinung. Wie könnte sich eine Kammer noch stärker mit einbringen, um vielleicht die Belange der Pflege noch besser in die Umsetzung zu bekommen, noch besser Gehör zu verschaffen?
Gut, also eine Kammer kann am Ende nur was gestalten, wenn sie Macht hat. Ohne Macht kann man nichts gestalten. Und deswegen ist mein Plan da klar in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel für die Frage der Examina und Ähnliches, muss auf Dauer die Kammer die Verantwortung übernehmen. Wenn ich der Kammer keine Aufgaben übertrage, die wirklich auch, wo die Pflegenden dann sehen, da kann sie was gestalten, da hat sie eine Aufgabe. Wir haben ja die Möglichkeit, Kammern staatliche Aufgaben zu übertragen. Deswegen sind es Kammern. Und das muss die Politik, finde ich, auch tun. Und solange die Kammer eigentlich nur so ein bisschen so, ja, wir machen, was sehr wichtig ist, Berufeordnung, wir haben ja auch eine ganz moderne gemacht und wir machen jetzt mal ein Papier und hilft uns noch etwas mehr, was ihr in der Frage der Kinderpflege gemacht habt und vor allen Dingen auch der Frühchenversorgung. Aber am Ende lebt eine Kammer davon, dass sie Macht hat. Und eine der wichtigen Aufgestaltung der Berufsausbildung, die Abnahme der Staatsexamen, das würde sich keine andere Kammer wegnehmen lassen. Später müsste man auch mal überlegen, muss ja alles bei Prozessaufbau haben, wie machen wir es mit den Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegeberufe. Das machen ja heute bei uns in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierungen. Kann sowas auch den Kammern übertragen werden? Also im Grunde genommen ist mein Plan in der Zeit, die ich jetzt habe, dass die Kammer in Nordrhein-Westfalen einfach Aufgaben übernimmt und damit wichtig wird. Das muss man ganz klar sagen. Und dann kommt das andere, dass sie dann auch in der Frage der Politikberatung ernst genommen wird, noch ernster genommen wird wie jetzt. Die liegt dann auf der Hand. Also es käme, glaube ich, in den deutschen Parlamenten niemand auf die Idee, sagen wir mal, eine Handwerksordnung zu verändern, ohne die Handwerkskammern eng einzubinden. Und das ist genau das, wo man hin muss. Eine Kammer muss auch Events haben. Also zum Beispiel die Handwerkskammer lebt in allen Regionen Deutschlands davon, dass dann, wenn die Leute ihre Gesellenprüfung gemacht haben, dass sie sogenannte Lossprechungsfeier macht. Das ist in Kreis Steinfurt, nur mal um einen Landkreis zu nehmen, einmal im Jahr eine ganze Stadthalle voll junger Leute. Und da kriegen die ihren Gesellenbrief überreicht. Da werden die Besten ausgezeichnet. Daraus machen die jedes Mal ein Riesenevent. Steht natürlich in jeder Zeitung. So, jetzt sehe ich mal, wie das bei uns in NRW läuft. Die Leute machen ihr Staatsexamen und kriegen dann von der Bezirksregierung die Urkunde zugeschickt mit einem Gebührenbescheid. Also viel unromantischer kann ich mir das nicht vorstellen. Und da könnte man ja, ich meine, wir haben in NRW so im Jahr 12.000, 13.000 Staatsexaminas in diesem Land. Da könnte man ja in jeder Region, wir haben 54 Kreise und kreisfreie Städte, könnte natürlich eine Pflegekammer mit sowas auch eine regionale Darstellung machen. Und das gehört ja alles ein bisschen dazu. Also die Kammer, die wirklich in dieser Frage am erfolgreichsten unterwegs ist, ist die Handwerkskammer. Die verstehen richtig ihr Geschäft, sich darzustellen. Also wenn du Politiker bist und bist für die Kammern zuständig, ich habe das früher gar nicht so gewusst, erst mal Minister war zwischen 2005 und 2010, irgendwann wirst du bei denen eingeladen, auf so eine Meisterfeier zu reden. Das sind Riesen-Evente. Und dann machst du ein bisschen fürs Handwerk und dann kommst du auf einmal irgendein Orden. Es gibt keine Kammer, die so viel Orden verteilt wie das Handwerk. Weil du dich das Handwerk verdient gemacht hast. Damit binden sie natürlich, wenn du diesen Orden des Handwerks trägst, dann haben wir auch verschiedene Kammern, die können ja alle einen verleihen. Damit fühlt sich jeder, der das bekommen hat, fühlt man sich irgendwie emotional. Denkt man daran, ja, die haben mich ja außerhalb, also hat man für die ein offenes Ohr, findet man schnell einen Termin, wie das so im Leben läuft. So, und das sehen dann ja auch die Mitglieder. Die Mitglieder sehen dann, die sind wichtig. Und wenn die wichtig sind, sind die Leute auch gerne Mitglied. So einfach muss man das sehen. Ich finde, wir sind in NRW auf diesem Weg gut vorangekommen. Und so eine Kammer muss sich ja auch finden, muss ja auch sehen, dass, wenn man in die, sagen wir mal, wenn man jetzt in die Staatsexamen überträgt, muss sie es auch können. Dass es so gefestigte Strukturen gibt, mit denen man das kann. Man braucht Tausende von Prüfern. Man muss in allen Regionen in der Lage sein, sowas durchzuführen. Da steckt ja auch eine riesen Logistik hinter. So, und die Pflegekammer finde ich einfach anders ist wie andere Kammern. Das muss man ja auch sehen. Die Pflegekammer wird immer sehr viele Mitglieder. Aber wenn wir ehrlich sind, hat sie sehr viele Mitglieder, die einfach nur ein normales Einkommen haben. Schon was anderes, als wenn ich eine Ärztekammer organisiere. Ist schon was anderes, als wenn ich einen Handwerksbetrieb habe bei meinem Unternehmen und zahle Kammerbeiträge. Und deswegen ist mein Plan, das sage ich auch, wenn die Kammer in Nordrhein-Westfalen staatliche Aufgaben übernimmt, werden wir diese staatlichen Aufgaben bezahlen müssen. Denn ich lasse mir nachher nicht von den Krankenschwestern sagen oder von den Krankenpflegern, er spart Geld der staatlichen Verwaltung ein, weil natürlich dann Leute in der Bezirksregierung das nicht mehr machen müssen. Da muss man auch fair darüber reden, bei der Pflegekammer, dass wenn sie staatliche Aufgaben übernehmen, wie wir das dann auch hinkriegen mit der Finanzierung einer solchen Aufgabe. Das geht auf jeden Fall nach meiner Meinung nicht über die Beiträge in eurem Bereich. Dann gibt es so viel Ärger, das müssen wir uns nicht antun. Denn das ist schon, finde ich, anders. Es ist eine Kammer, ich meine, das ist ja, ich meine, da muss man ja mal vorstellen, in der NRW wird die Pflegekammer 220.000 Mitglieder haben. 220.000 Mitglieder. Das ist ja schon, junge Junge. Und das sehen auch andere, aber ich glaube, Frau Postel, Sander, du hast das gut hingekriegt, dass auch die anderen Kammern mittlerweile die Pflegekammer vollkommen akzeptiert haben in Nordrhein-Westfalen. Und das ist viel wert.
Aber es war tatsächlich, danke, es war tatsächlich, ich glaube, gerade für den Westdeutschen Handwerkskammertag ein besonderer Moment, als der Mitgliederzahlvergleich kam. Also wir sind größer als der Westdeutsche Handwerkskammertag. Und das war so ein bisschen, ne, ist dann schon ein spannender Vergleich. Das, was du natürlich gesagt hast, also sprich die weiteren Aufgaben, die möglich sind, es ist auch jetzt, also diese Normalität, in der politisch einfach die Kammern mit eingebunden werden, die man als Pflegende vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Wir wussten gar nicht, in wie vielen Gremien Kammern ganz wesentliche Beratungs- und Lobbyfunktionen machen, weil sie eben Berufsrecht intus haben. Das heißt, sie haben ein ganz klares Mandat, eben aufgrund ihrer berufsrechtlichen Situation. Das ist übrigens auch das Fund, mit dem eine Ärztekammer im GBA sitzt, weil die Landeskammern ganz klar auch sagen, ein Anästhesist pro Tisch steht halt bei uns mit dem Facharztstandard, Punkt. Also darüber arbeitet dieses System und deswegen vorhin ja in der Podiumsdiskussion, diese Diskussion darüber, GBA, Sitz im GBA, natürlich in gleicher Form wie andere Kammern auch. Wenn die Landeskammern dahinter stehen, sind wir eine unglaublich starke Gemeinschaft.
Ich will nur mal sagen, in Nordrhein-Westfalen, wenn wir der Kammer jetzt Aufgaben übertragen, muss ich nicht mal mit den Landtag fragen. Wir sind nämlich so schlau gewesen und haben uns in den Kammergesetz eine Verordnungsermächtigung reingebaut, dass der Minister es übertragen kann. Also ich habe da schon weitergedacht. Das sind so Sachen, glaube ich, und wenn dann in, das will ich jetzt auch mal sagen, Rheinland-Pfalz war ja vor uns, muss man auch mal sagen, Malu Dreyer wollte es auch, hat auch sehr geholfen, das durchzusetzen. In NRW war ich das vielleicht ein bisschen. Aber ich sag mal, wir haben auch natürlich ein bisschen von Rheinland-Pfalz gelernt. Also warum haben wir im Landeshaus 6 Millionen zur Verfügung gestellt, so kann man auffallen, weil ich in Rheinland-Pfalz gelernt habe. Wenn man mit Schulden anfängt, weil man am Anfang keine Beiträge hat, ist das immer so eine Last, die vor dich herträgst.
Und wir haben auch gesehen, wo es nicht funktioniert hat. Und
ja, auch wegen Beiträgen, sagen wir mal ehrlich. Du musst ja schon auch ein bisschen Puster haben, dass du es vernünftig aufbauen kannst. Natürlich muss die Kammer selber entscheiden, was sie mit den Beiträgen macht und verantworten. Aber wenn du natürlich nicht mit Schulden reingehst, kannst du natürlich auch mit überschaubaren Beiträgen kommen. Das ist schon ein Unterschied, ob man einen Krankenpfleger sagt, du musst, 5-6 Euro im Monat bezahlen oder du musst 15 oder 20 Euro bezahlen. Das muss man ja einfach mal ganz realistisch sehen in den Einkommensstrukturen, wo wir da reden.
Bevor ich die nächste Frage stelle, mir ist gerade aufgefallen, wir führen ja eine Diskussion und Dialog. Und ich habe ganz vergessen zu sagen, der Dialog soll natürlich nicht nur hier oben auf der Bühne stattfinden, sondern Sie sind auch gerne aufgefordert, Ihre Fragen mit einzubringen. Da stehen 2 Mikrofone, dürfen auch online die Fragen eingereicht werden. Also bitte fühlen Sie sich frei, auch Ihre Fragen dann zu stellen ans Podium.
Vielleicht nutze ich die Gelegenheit noch, weil wir so einen Übergang haben, bis vielleicht die Fragen kommen. Wir haben ja auch einen Preisträger hier vom NRW-Pflegepreis, Metin Jakuz. Du bist hier, du hast bei uns vorletztes Jahr den Pflegepreis verliehen bekommen. Tatsächlich deswegen das Thema vielleicht schon, ich sag jetzt mal nochmal, dass das gewertschätzt wird, was tatsächlich in der Pflegepraxis passiert und was du leistest jeden Tag. Das ist tatsächlich etwas, was ja, Bonding auch vielleicht ermöglicht, vielleicht, ne, so, das ist das eine Thema. Das andere ist, wir werden auf alle Fälle so eine Art Meisterfeier machen. Das sind ja bei uns die Fachweiterbildungen. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Absolventen. Wir haben ja jetzt erst tatsächlich die Weiterbildungsordnung bei uns in unsere Hände bekommen und die sind halt 2 Jahre unterwegs. Also werden wir auch weiter dafür sorgen, dass es schon so diese Idee von Berufsstolz über so eine Ebene auch geleistet werden kann. Ich finde es auch wichtig.
Eine Frage würde ich gerne noch stellen, weil das Thema aufgreift. Bei mir entsteht der Eindruck, das Thema, wir als Kammer entwickeln eine politische Meinung, gilt nach innen und nach außen, tragt dazu bei. Das scheint ja jetzt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gut zu funktionieren. Frage, wie kriegen wir das denn jetzt auch auf andere Bundesländer übertragen?
Da kann ich gerne was zu sagen. Das ist eine schöne Aufgabe für den Deutschen Pflegerat tatsächlich, weil wir natürlich auch Dialog sind mit den Landespflegeräten. Das hat etwas mit unseren Mitgliedsverbänden zu tun. Der Deutsche Pflegerat besteht inzwischen aus 20 juristischen Personen, die wir vertreten möchten und auch können. Und das machen wir schon seit 26 Jahren. Was wir sehen ist, dass wir eben über diese juristische Vertretung natürlich auch ein Innenleben führen können, was uns ermöglicht, in die Bundesländer zu gehen. Also mit dem, was wir als Dialog verstehen auf Bundesebene, das ist natürlich etwas, was wir auch in die Bundesländer tragen wollen. Das heißt, wir gehen auch hin, wir treffen uns online, seit der Pandemie natürlich noch mal häufiger online, als es eben tatsächlich in Präsenz der Fall ist und auch möglich ist. Und was wir da eben auch sehen, ist ein stetes Beobachten der anderen Bundesländer, was ganz interessant ist. Das heißt also, es wird zum Beispiel dann von den Kolleginnen aus Thüringen geschaut, was haben die Kolleginnen jetzt in Baden-Württemberg gemacht, beispielsweise. Ja? So, wir haben es gesehen, wir lernen aus den Fehlern, aus den politischen Entscheidungsfehlern, so muss man es ganz klar sagen, es sind politische Entscheidungsfehler. Und wenn wir dann sagen, wir lernen daraus, weil wir eben im Laufen immer wieder aufstehen müssen und was bauen müssen, das macht man nicht mal eben so. Das machen wir im Ehrenamt, das machen wir unvergütet in unserer Freizeit. Und auch das müssen wir immer wieder nach der Arbeit tun. Das heißt also, jeder von uns, der im Schichtdienst tätig ist, versucht es eben dann vor dem Spätdienst, nach dem Frühdienst, nach dem Nachtdienst, dann eben sich da politisch noch einzubringen. Und das tun wir auch schon seit 26 Jahren. So ist es nicht. Also wir sind nicht nur irgendwie am Schreibtisch oder sitzen jetzt hier auf der Bühne auf einem Pflegetag, sondern wir machen 365 Tage im Jahr tatsächlich politische Lobbyarbeit innerhalb der Landespflegeräte, also innerhalb unserer juristischen Vertretung. Das heißt also, unsere Berufsverbände sind da ganz aktiv. Und das wiederum bedeutet, dass wir natürlich über diesen Weg auch immer wieder uns ins Bewusstsein holen müssen, dass wir selber über die Landespflegeräte, so ist es auch in Rheinland-Pfalz entstanden beispielsweise, unter anderem natürlich auch über die ersten 5 Gründungsmitglieder, Gründungsberufsverbände des Deutschen Pflegerates, diese Pflegekammer auf den Weg zu bringen. Wir brauchen natürlich politische Unterstützung, so wie ein Herr Laumann. Können wir bitte Sie, Herr Laumann, klonen für die anderen Bundesländer? Es wäre so einfach, es wäre so schön.
Aber ja, vielleicht könnten Sie ja nochmal Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, absolut. Also das werde ich auch oft gefragt, insbesondere von Studierenden, also diejenigen, die jetzt zum Beispiel wirklich sich für den Pflegeberuf interessieren, in der Ausbildung stecken oder im Pflegestudium, die sagen dann auch, kann man bitte einen Herrn Markus May klonen, kann man bitte einen Herrn Laumann und eine Sandra Postel klonen für die anderen Bundesländer, weil wir haben ja nicht 100 Jahre Zeit. Das kann ja nicht sein, dass wir so lange warten, bis wir da mal aus dem Quark kommen. Ich sage das jetzt mal so salopp. Aber genau das ist eigentlich der springende Punkt. Was können wir bis morgen erreichen und auf den Weg bringen? Und dazu hilft übrigens auch wieder das Pflegekompetenzgesetz mit der Rechtsnorm, weil wir nämlich von einer eigenen Heilkunde sprechen müssen. Wenn wir von einer eigenen Heilkunde sprechen, dann wird möglicherweise auch legitimer zu sagen, wir als eigene Wissenschaftsdisziplin können als Pflegeberuf, als Heilberuf eine Heilkunde auf den Weg bringen, eben über solche Kammerkonstruktionen. Und jeder, der hier sitzt im Saal, weiß genau, was das heißt. Das heißt also, wir sprechen über Berufsrechte, wir sprechen über Berufsordnungsrechte, wir sprechen über Arbeitsrecht natürlich auch. Das ist klar, dass wir das auch miteinander verquicken müssen. Aber es geht insbesondere um das Leistungsrecht, nämlich das, was wir finanzieren als Gesellschaft. Was wollen wir denn als Gesundheitsschutz, als Bevölkerungsschutz für Deutschland erreichen, wenn wir in 16 Bundesländern sind. Und genau das ist eine berechtigte Frage. Wir sprechen zwar aktuell von zwei Landespflegekammern, wo wir eben insgesamt, ich sage jetzt einfach mal hochgerechnet, 260.000, fast 300.000 Pflegefachpersonen vertreten können, aber man muss sich eben zu Gemüte führen, dass wir hier immer noch von 2/16 sprechen nach dem Heilberufegesetz. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns natürlich zusammenschließen müssen. Wir brauchen die Bund-Länder-Konferenz für den Pflegeberuf als Heilberuf. Und da hilft es vielleicht sogar auch, Herr Laumann, wenn Sie uns da weiterhin unterstützen können. Vielleicht auch mal auf Bundesebene, man weiß es ja nicht, ne?
Ich wollte noch was dazu sagen. Du hast es ja schon gesagt, man braucht Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten, die das in die Länder reintragen. Und das müssen, das sind in der Regel ja Politiker, Minister oder Ministerpräsidentin und so weiter und so fort. Und ich will da nochmal das erweitern. Braucht das auch, wie du das gesagt hast, die Landespflegeräte müssen, sag ich mal, mitgenommen werden, müssen sich einbringen können, dort, wo es keine Kammern gibt und auch selbst dort, wo es Kammern gibt. Pflegeräte ist was anderes als eine Kammer. Von daher sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und in der Regel, das ist in Rheinland-Pfalz auch so gelaufen, wir haben natürlich bei Malu Dreyer die Kammer über fast ein Jahrzehnt getriggert. Malu war ja relativ lange in ihrer Funktion gewesen als Sozialministerin und es hat bis fast zum Ende ihrer Ministerinnenzeit gedauert, bis sie sich dann entschlossen hat, nachdem wir über Jahre lang an ihr herumgearbeitet haben als Landespflegerat, wirklich, ja. Und ich glaube aber, wir brauchen noch was. Wir brauchen eine ehrliche Information der Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen Meinungsbildungsprozesse in unserem Beruf. Warum wir in Rheinland-Pfalz letztendlich mit der Kammer, wir haben immer Probleme, da gibt es immer irgendein neues Problem. Ja? Aber ich würde mal sagen, wir schaffen das. Und warum wir das schaffen, ist, weil wir es am Anfang geschafft haben, relativ breit zu informieren. Wir haben im Prinzip schon informiert, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und zwar selbst in Eigenregie Strukturen aufgebaut. Und da haben wir schon 10.000 bis 15.000 Pflegefachpersonen erreicht. Da ist noch kein einziger Schritt gemacht worden. Und dann kam die Befragung. Und deswegen ist auch die Befragung so gut ausgegangen, weil wir halt relativ offen informiert haben. Wir haben den Leuten auch gesagt, natürlich müsst ihr Beitrag zahlen. Bei uns war gar nicht die Frage, ob wir vom Land Geld kriegen oder nicht, sondern wir haben, das war für uns klar, wir müssen halt einen Kredit nehmen. Wenn das Land Geld gibt, ist das 100-mal besser. Ja? Aber wenn man das offen mit den KollegInnen bespricht in dem Land und dann kriegt man vielleicht so ein Commitment hin und es zeigt uns in den Ländern, wo es halt nicht so gut funktioniert hat, wo ja Kammern schon existiert sind, da hat es unter anderem daran gelegen, dass die Informationsbasis halt doch nicht so war, wie es die vielleicht hätte sein können, damit mehr Leute da auch hinter dran stehen. Natürlich gibt es immer welche, die das kritisch sehen. Ist doch ganz normal. Insbesondere diejenigen, die das erste Mal hören. Und wenn man, wir haben jetzt nur 50.000 Mitglieder oder 40, ja, wenn ich 40.000 Mitglieder habe, wo ich keine Möglichkeit habe, die zu erreichen. Ich habe keine Datenbank, wo ich denen Briefe schicken kann. Die sind nirgends gelistet. Die lesen vielleicht Fachzeitschriften,
3% vielleicht, ja. Und die gehen vielleicht auf Schulungen, die auch so einen politischen Hintergrund haben, ja, vielleicht nochmal 2% mehr. Ja, und dann ist es aber schon vorbei. Und das sind ja keine schlechte. Aber die sind da einfach nicht informiert und die kommen auch nicht an die Informationen dran. Und ich glaube, in den Ländern, wo wir noch Kammern jetzt aufbauen wollen in Zukunft, da müssen wir das auf jeden Fall gewährleisten. Da brauchst du gute Informationskonzepte, die wirklich sehr durchdringend sind.
Und natürlich den politischen Willen. Ne? Und dafür geht es wieder um.
Aber ich glaube, wenn die Pflegefachpersonen stark hinten dran stehen, dann ist es einfacher, den politischen Willen zu bekommen, als wie wenn das nicht der Fall ist.
Absolut, darauf wollte ich auch hinaus. So, jetzt habe ich zum Dialog aufgefordert. Jetzt gerne Ihre Frage.
Hier kommt ein Wortbeitrag von einer Krankenschwester einer Uniklinik, die auch bei Verdi in Nordrhein-Westfalen aktiv ist. Sie appelliert an die Pflegekammer, bei der Einführung von Mitgliedsbeiträgen eine Staffelung einzuführen. Insbesondere fordert sie, dass Pflegekräfte in Teilzeit oder alleinerziehende Elternteile nicht den gleichen Beitrag zahlen wie Vollzeitkräfte, um finanzielle Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Zudem weist sie auf ein weiteres Problem hin, den Umgang mit Pflegekräften aus Nicht-EU-Ländern. Sie kritisiert, dass viele Arbeitgeber keine Konzepte für die Integration dieser Fachkräfte entwickelten. Besonders besorgniserregend sei die Situation von Pflegekräften aus Ländern wie den Philippinen, die in ambulanten Diensten teils unter prekären Bedingungen arbeiteten, keine Gehälter erhielten oder sogar ihre Pässe abgeben müssten. Sie fragt daher, wie sich die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen für diese ausländischen Kolleginnen einsetzen könne.
Vielen Dank. Also muss man wirklich mal sagen, wir sind in einem sehr, sehr langen Dialog und ich freue mich total, dass du beispielsweise auch mit in der Arbeitsgruppe Gewalt in der Pflege mitarbeitest, genau um auch deutlich zu machen, dass wir in der Sache an so vielen Stellen wissen, dass wir nach vorne gehen müssen mit der Pflege, vollkommen unabhängig davon, ob wir jetzt die Kammer jetzt so als das große Wunderei und die große Wunderlösung sehen oder nicht, müssen wir an die Themen ran. Jetzt hast du drei Themen angesprochen im Grunde. Das eine ist tatsächlich, wie schaffen wir es, diese heterogene Berufsgruppe mit allen Benachteiligungen, auch was natürlich die Finanzierung einer Pflegekammer angeht, sauber abzubilden. Zwei Themen dazu. Das eine ist, es liegt in unserer Hand. Das heißt, wir werden das demokratisch entscheiden. Die erste demokratische Entscheidung an der Stelle ist ja im September gefallen. Erstmal zu sagen, bevor wir jetzt anfangen mit dem Thema Zwangsgeld, das heißt, wenn wir sagen, nicht alle sind vollständig angemeldet, müssen wir in das Nachfassverfahren gehen, sondern sagen, Mensch, also wir wissen, Mitglied ist Mitglied, jedes Mitglied ist beitragspflichtig. Wir wissen auch, wie wichtig Finanzautonomie und damit politische Unabhängigkeit ist für eine Kammer. Das heißt also, wir sprechen natürlich über Beitragsfinanzierung einer Kammer, aber auch erstmal zu sehen, wir haben durch die Anschubfinanzierung, die uns wirklich, gerade auch dadurch, dass sie nochmal verlängert worden ist bis 2027, wirklich Beinfreiheit gibt. Dass wir es hinbekommen, auch erstmal in einen Beitrag zu kommen, der sich sozusagen entwickeln kann. Und die Diskussion dazu, die müssen wir genau führen. Wenn wir natürlich am Anfang, und wir werden ja 26, so wie es aktuell aussieht, in eine Beitragsbescheidung gehen, weil wir auch bestimmte Anteile nicht über die Anschubfinanzierung bezahlt bekommen, zum Beispiel eine Rückstellung für eine neue Wahl. Dann sprechen wir aber von vielleicht auch wirklich sehr geringen Beiträgen. Und da gab es jetzt auch erstmal einen Beschluss des Finanzausschusses zu sagen, naja, also wenn wir jetzt über 3,50 Euro sprechen im Monat, dann lasst uns das bitte nicht staffeln, weil wenn wir staffeln, bedeutet das, wir brauchen mehr Informationen von den Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also Datensparsamkeit, ne, so ein bisschen die Frage, wollen wir wirklich jeden anschreiben und der muss uns zurückmelden, was er verdient oder andere Härtefälle-Themen. Und wir müssen diese Gerechtigkeitsdebatte gut führen, weil wie du jetzt sagst, also ist jetzt wirklich jemand mit einem geringeren Gehalt automatisch besser dran, als jemand, der vielleicht 100% arbeitet, weil er ist Alleinverdiener für seine Familie und alleinerziehende Mutter und muss das alles alleine stemmen. Also ich finde, es gibt so viele Aspekte dieser Gerechtigkeitsdebatte. Und ich finde, dafür können wir uns eben auch in dieser Kammerversammlung eine Meinung bilden. Das wird eine hochemotionale Diskussion werden. Ich finde das wichtig und gut. Noch viel wichtiger finde ich tatsächlich diesen Blick in das Thema Integration, weil machen wir uns auch nichts vor. Wir werden Einwanderung gesellschaftlich brauchen und wir werden auch davon profitieren, dass wir als Gesellschaft einfach diverser werden. Ja, deswegen auch an der Stelle sind ja die ersten zwei Schritte gegangen worden. Das eine ist, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben eine Stellungnahme aufgebaut, die von den Kollegen mit Migrationshintergrund an uns herangetragen worden ist. Also die haben uns aufgefordert, in der Fragestunde, die wir immer machen in der Kammerversammlung, zu sagen, beschäftigt euch bitte mit dem Thema. Das fängt nämlich, also Diskriminierung fängt beim Namensschild an. Wenn auf dem Namensschild einfach nur draufsteht Pflegehelferin, obwohl ich in Mexiko einen Master gemacht habe, aber hier jetzt in der Anerkennung bin und weder der Patient noch der Kollege kann das einschätzen, was ich für eine Kompetenz habe und was ich auch für einen Schulungsbedarf habe, dann ist das ein erster Schritt in die Diskriminierung, weil Sprachbarrieren schnell als Fachdefizit wahrgenommen werden. Also diese Themen haben wir als Stellungnahme aufbereitet und damit wieder diesen ersten Schritt in die Meinungsbildung gemacht. Diese Diskussion führen wir mit der Krankenhausgesellschaft beispielsweise, weil ja genau das ist ja auch wichtig, diese Akzeptanz innerhalb der Institutionen. Ich erlebe das auch so, wie der Minister gerade gesagt hat, wir sind in einem sehr guten Dialog auch mit der Krankenhausgesellschaft und den Ärztekammern und allen sozusagen Partnern in diesem Selbstverwaltungskontext. Soweit erstmal und wir beide bleiben auf alle Fälle wie immer im Kontakt.
Ja, ich möchte mich ganz gerne auch bei Ihnen für die beiden Fragen bedanken. Gerne in Ergänzung noch zu dem, was Sandra gerade gesagt hat. Wenn wir über Beiträge sprechen, dann macht es total Sinn, wenn Verdi beispielsweise oder überhaupt Gewerkschaften uns unterstützen als Berufsstand, wenn es um einen Pflichtbeitrag von 5 oder 6 Euro geht. Denn das würde, könnte Verdi mit den Arbeitgebern verhandeln. Und zwar im Sinne einer vollständigen Refinanzierung über eine Gehaltssteigerung. Um es mal ganz plakativ zu sagen. Ja? Weil worüber diskutieren wir bitte? 5 Euro im Monat. Also 5, 6 Euro im Monat. Das kann ein Unternehmen, ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung, kann das finanzieren über die Kostenträgerverhandlung mit den Kassen. Das lässt sich mit den Kostenträgern verhandeln und bei den Kassen ist Geld vorhanden, auch wenn wir da Milliardendefizite aktuell haben. Sie können mich gerne korrigieren, Herr Laumann, aber wir haben inzwischen auch Erkenntnisse zu einer modernen Geldtheorie, die kommt aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Das heißt also, Geld zirkuliert und zwar permanent. Wenn wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sagen, wir möchten ganz gerne investieren in einen besseren Gesundheitsschutz beispielsweise und wir wundern uns, dass bei den Pflegefachpersonen nichts ankommt. Ich zahle aber meinen Beitrag an die GKV beispielsweise jeden Monat und denke mir, wieso haben wir kein Geld für die Kammern? Das kann ja nicht sein. Dann stimmt ja irgendwas auf der Verhandlungsbasis der Unternehmen und der Kassen nicht. Das kann nicht sein, dass wir keine 5 Euro pro Monat pro ArbeitnehmerInnen haben im Bereich des Pflegeberufs. Und wir sprechen von Gesundheitsschutz, wir sprechen von Gesundheitskompetenz, wir sprechen von Prävention. Also, Herr Laumann, Sie dürfen mich gerne nochmal korrigieren. Also, wir haben scheinbar kein Geld, eine Pflegeberufsgruppe so auf die Spur zu bringen, dass wir berufsrechtlich gerade stehen, geradeaus gehen können und dann links und rechts unsere Patientinnen und Pflegebedürftigen und so weiter versorgen können mit dem Wissen, was wir haben, mit dem, was wir lernen, was wir studieren und international, um dann nochmal direkt die Verlinkung zu machen zu dem, was wir international haben. Wir sind ja, das wissen wir, in Deutschland abgehängt. Das wissen wir alle, die hier sitzen, wisst, dass wir in Deutschland abgehängt sind vom internationalen Kontext. Wenn wir rekrutieren und wir rekrutieren KollegInnen aus dem Ausland, und zwar egal von wo, es spielt keine Rolle, die sind alle nach DQR höher qualifiziert als wir. Und wir sagen denen jetzt, es tut uns leid, aber du kannst dich leider in Deutschland nirgendwo registrieren, außer wenn du nach Nordrhein-Westfalen gehst oder nach Rheinland-Pfalz, weil die haben zufällig sowas wie ein Nursing Board, was du ja in deinem Herkunftsland auch hast. Aber ja, die Registration und so weiter haben wir leider nicht, sorry, weil wir, und jetzt kommt die Argumentation, nicht bereit sind, 5 Euro im Monat zu bezahlen. Das kann doch nicht das Argument sein. Es geht um Gesundheitsschutz, es geht um öffentliche Gesundheitsfürsorge in Deutschland und dieses Geld haben wir tatsächlich, wenn wir es einfordern. Und da ist mein allergrößter Appell an Sie gerne als Kollegin von Verdi oder bei Verdi, das mitzunehmen, das bitte in die Verhandlungsgespräche mit reinzunehmen und den Arbeitgebern da mal Feuer unterm Hintern zu machen und zu sagen, jetzt legt doch endlich mal los und seht zu, dass ihr dieses Geld mal verhandelt bekommt. Das kann ja nicht sein.
Markus, genau. Wir entwickeln als Kammer eine politische Meinung.
Nur 2 Sätze dazu als ein Beispiel für die Kollegin von Verdi. Wir haben in Rheinland-Pfalz da natürlich auch schon Schule gemacht und wir haben in der Universitätsmedizin einen Tarifvertrag, wo Kammerbeiträge übernommen werden für Verdi-Mitglieder, aber nur für Verdi-Mitglieder. Das heißt, wer nicht Mitglied ist, wird nicht übernommen, aber die Verdi-Mitglieder bekommen übernommen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
können ja alle theoretisch auch Mitglied bei einer oder bei der Gewerkschaft Verdi werden. Ich will jetzt nicht werben dafür, aber immerhin werden dann die Beiträge übernommen.
Sehr gut.
Ihr müsst ja einsehen, das ist das Problem bei der Frage Arbeitgeber und Beiträge. Warum wollte ich eigentlich nicht diesen Pflegering, der Bayern hat? Ich wollte natürlich eine Kammer haben, die aus Pflegekräften besteht und nicht aus Unternehmen besteht. Und wenn ihr dann sagt, ja, wir müssen aber unabhängig von Politik sein, dann würde ich auch mal sagen, na ja, auch ein bisschen unabhängig sein. Dann kommt und denken Sie mal die Dinge weiter. Es gibt auch sehr viele angestellte Ärzte. Es gibt mehr angestellte Ärzte wie freiberufliche Ärzte. Sollen da jetzt auch die Krankenkassen die Beiträge bezahlen? Also, liebe Leute.
Die Forderung wird kommen.
Ja, die Forderung kann ja kommen, aber Gott, dann gibt es eben von 1000 Punkten mal einen Punkt, Sandra, wo wir nicht einer Meinung sind. Also, das muss ich jetzt auch mal sagen.
Ja.
Ich persönlich glaube, der Staat tut was dabei, weil Kammerbeiträge von der Steuer abzusetzen sind. So, das muss man jetzt ja auch mal sagen. Mit der jeweiligen persönlichen Steuerprogression, die man hat. So dass die Steuerprogression eine Pflegekraft wahrscheinlich irgendwo bei 30, 32, 33 liegt, ist ja auch wohl wahr, im Grenzsteuersatz. Und dann hast du natürlich auch da ein Drittel des Beitrages über deine Steuererklärung zurück. Also der Staat ist auf jeden Fall derjenige, der dafür eine Systematik hat. Im Übrigen auch für Unternehmen. Genauso gut. Und deswegen ist völlig in Ordnung, welche Tarifverträge, wer die verhandelt, ist nicht mein Bier. Das macht Verdi für sich aus und das soll auch so bleiben. Und dann schaut einfach mal, wenn es da drin steht, steht es da drin. Gönnt es euch ja.
Wir hatten ja auch gerade das Thema, es muss auch politisch gewollt sein, dass Kammern gegründet werden oder dass man den Kammern in den jeweiligen Bundesländern auch eine Chance gibt, so würde ich es gerne bezeichnen. Welche Möglichkeiten neben einer Wahl? So, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil es steht die Bundestagswahl 25 jetzt voraussichtlich schneller vor der Tür als gedacht, bevor ich mich vorbereitet habe. Aber nochmal, wie weit können sich Pflegefachpersonen denn tatsächlich da auch direkt mit einbringen, um in den anderen Ländern, sage ich jetzt mal, ein politisches Klima zu erzeugen, Einfluss zu nehmen etc.? Geht das und wenn dann wie?
Das geht auf jeden Fall und das geht halt über den Weg, dass wir uns politisch, sag ich mal, fit machen müssen. Ich weiß, die Annemarie zum Beispiel, ich mache das auch, aber du machst das mehr als ich. Wir machen auch Seminare zu politischer Interessenvertretung, wo dann in Weiterbildungen Kolleginnen und Kollegen da sitzen, die dann mit großem Auge da sitzen, wenn man denen das anfängt zu erklären. Also eigentlich Sache, so ganz primitive Sache, die wir eigentlich alle wissen müssten, ja, die wir natürlich wissen. Aber ich habe auch Verständnis, dass viele es nicht wissen, wie das politische System bei uns funktioniert. Das haben wir alles irgendwann mal in der Schule auch gelernt. Aber damals war das für uns nicht so von Relevanz. Also das ist der erste Schritt. Wir müssen die KollegInnen ertüchtigen und müssen sie auch ermutigen, das System zu verstehen und in dem System zu agieren. Und das funktioniert beispielsweise ganz gut, wenn über eine konzertierte Aktion Landtagsabgeordnete angesprochen werden. Also nehmen wir an, man hat einen Landespflegerat, ja, und die haben ein Thema im Fokus und es gibt im Land überall Kolleginnen und Kollegen, die da angebunden sind und man sagt halt einfach so, jetzt nehmt ihr mal den Mut in die Hand, ja, und macht mal einen Termin bei eurem Landtagsabgeordneten und redet mal mit ihm über das und das Thema. Und das triggert, also Politik wird immer getriggert durch, ist er demokratisch, ja? Und Demokratie heißt immer irgendwie Mehrheit. Mehrheit sind immer viele, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Und ja, das funktioniert. Ich denke schon, wenn wir es schaffen, mehr politisch zu werden als Pflegefachperson, das liegt uns nicht so, ja? Aber wenn wir das schaffen, dann können wir auch unsere Anliegen viel besser vertreten, auch in die Gesellschaft hinein, auch in die Familien hinein. Und wenn das in der Gesellschaft mal so einen Kern hat, ja, dann ist die Chance halt auch da, dass es größer ausgerollt werden kann. Das ist nicht einfach, aber es ist absolut möglich.
Herr Minister Laumann?
Am Ende braucht ihr ja einen Beschluss in einen Landtag. So, ich habe es in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall so gemacht. Ich war ja in meiner ersten Wahlperiode als Minister 2005 bis 2010 gar kein Kammerbefürworter. Damals war auch das Thema Kammer gar nicht so ein großes Thema. Dann wurde ich dann ja Pflegebeauftragte der Bundesregierung für ein paar Jahre und da ist das für mich vollkommen klar geworden, dass das so nicht weitergeht. Ich habe damals ja immer den Spruch gemacht, im Gesundheitswesen wird über die Pflege entschieden, nur die Pflege ist nie dabei. Und das kann man ja nur ändern, wenn du eine Organisation hast. So, jetzt war das ja so, ich war ja schon mal Minister gewesen. Wir sind dann ja 2010 abgewählt worden. Dann war ich 7 Jahre wegen unerklärbaren Wahlverhalten in Nordrhein-Westfalen halt nicht. Aber ich habe diese 7 Jahre, ich weiß noch ganz genau, wo ich da mein Ministerium übergeben musste. Da war ich so gut 50. Da habe ich draußen auf der Straße gestanden und da habe ich gesagt, so, das Ding holst du dir zurück. Das ist so sicher wie es einmal in der Kirche. Das hat ja auch geklappt. Hat 7 Jahre gedauert. Aber ich hatte das natürlich sehr gut vorbereitet. Ich habe ganz schlicht und ergreifend zum Beispiel dafür gesorgt, dass die CDU auf einem Parteitag beschlossen hat, dass wir für die Pflegekammer sind. So, der Rest ist ein Parteitagsbeschluss. Ich habe damals auch zum Beispiel durchgesetzt, dass die CDU beschlossen hat, dass wir eine Landarztquote einführen, wegen der Versorgung der landärztlichen Versorgung. So, dann haben wir eine Wahl gewonnen. Und dann ist natürlich das Wahlprogramm erst einmal die Grundlage für Koalitionsverhandlungen. So, da saßen wir dann mit der FDP. 2017 war ja CDU-FDP angesagt. Da habe ich gesagt, ja, in unserem Wahlprogramm steht die Pflegekammer und das wollen wir auch. Da hat die FDP gesagt, ja gut, wenn ihr das wollt, dann wollt ihr das, haben wir nichts gegen. Und dann stand es im Koalitionsvertrag. Und dann kann natürlich ein Ministerium daran arbeiten, den Gesetzesentwurf vorzubereiten. Also ihr müsst jetzt einfach eins sehen, ihr kriegt es nur hin, wenn ihr über Leute, die in politischen Parteien ein bisschen aktiv sind, dafür sorgt, dass sich Parteitage mit dem Thema beschäftigen. Egal jetzt mal, wo man eben halt ist. Und das müsst ihr euch angucken. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr einen Kreisverband findet oder die anderen Parteien haben andere Untergliederungen, der sagt, das ist uns so wichtig, da gehen wir mal in die Bütt. Und natürlich gibt es ja auch heute Pflegekräfte, die auch politisch in den Parteien unterwegs sind, die vielleicht sogar ein Gemeinderatsmandat oder ein kommunales Mandat haben, die gibt es ja auch. Und ich finde, darüber müsst ihr genau gucken, wo haben wir Leute, die politisch aktiv sind. Und versuchen über die, da wo wir die Kammer nicht haben, einfach zu versuchen, Parteitagsbeschlüsse hinzukriegen. Bei der letzten Bundestagswahl, die wir bekanntlicherweise verloren haben, sonst wäre uns ja viel erspart geblieben in den letzten paar Tagen, es ist ja so, da hatte ich reingeschrieben in unserem Wahlprogramm, die CDU will eine Bundespflegekammer. Stand im Wahlprogramm bei der letzten Bundestagswahl meiner Partei. Das kommt da ja nicht von selber rein. Und das sind natürlich jetzt alle so Sachen, wo ich einfach glaube, dass man auch den politischen Raum, da sind ja auch Leute, die für Kammern sind, gucken muss, dass man Parteitagsbeschlüsse hinkriegt. Denn eins ist doch die Wahrheit. Beide Kammern, die gescheitert sind, wenn soweit ich es zumindest verfolgt habe, sind auch daran gescheitert, dass der politische Widerstand in Teilen der Politik zu groß gegen die Kammer war. Also ich sage mal ganz offen, die CDU in Niedersachsen war immer gegen die Kammer. Ich konnte sie da einfach auch nicht von überzeugen. CDU Niedersachsen hat gegen die Kammer gearbeitet. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig. So, und es ist immer, wenn man gut in NRW war, so, dass die SPD gegen die Kammer war, damals, wo wir sie gemacht haben. Es war dann nicht ganz so tragisch, als sie die Wahl verloren haben. Aber es ist einfach so, dass man gucken muss, das sage ich nochmal, dass man eine Lobby für Kammer, Pflegekammer in den normalen politischen Parteien, Sie wissen, was ich damit meine, die Blauen würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt hingehen, aber in den normalen politischen Parteien. Und sie werden überall, sie werden Leute haben, die bei den Grünen sind, sie werden Menschen haben, die bei den Sozialdemokraten sind, sie werden Menschen haben, die bei der Union sind oder bei der FDP sind. Und ich kann nur sagen, guckt euch an, wen haben wir da und mit wem können wir zum Beispiel so einen Prozess in einer Partei anstoßen. Und dann kann daraus auch was werden. Das ist natürlich ein Langstreckenlauf, das ist doch vollkommen klar. Und dann glaube ich, wird es Schritt für Schritt kommen. Und wir haben ja nochmal eben über dieses Pflegekompetenzgesetz gesprochen. Ich meine, das wird ja auch nochmal wieder einen Schub geben für die Frage, ja, wer macht es denn jetzt? Und vielleicht muss man jetzt auch mal so ein bisschen Eselsbrücken gehen, denke ich mal, aber das müssen Sie wissen, das ist jetzt nicht mein Bier. Wir haben 2 Bundesländer, da haben wir eine Arbeiterkammer, Bremen und Saarland. Die sagen mir, ja, aber Pflegekammer, wir haben eine Arbeiterkammer. Arbeitnehmerkammer heißt es heute. Sie haben aber in beiden Arbeitnehmerkammern auch eine Abteilung Pflege mittlerweile gegründet. Kann man ja auch mal gucken. Muss man päpstlicher wie der Papst sein? Kann man das nicht so ein bisschen in die Richtung umdeuten? Ja, du willst ja erstmal was haben. Die werden auf jeden Fall in den Ländern, wo es traditionell sind, ja ganz nur 2 kleine Länder, wo es diese Arbeitnehmerkammer gibt, die ist da ja völlig unumstritten. Das muss man ja einfach sagen. Die haben in Bremen und im Saarland, so wie ich das beurteile, eine hohe Akzeptanz in der dortigen Gesellschaft. So Sachen muss man einfach mal überlegen. Da wird es auch wahrscheinlich über ein paar Eselsbrücken gehen müssen, um das hinzukriegen.
Also wir sind wirklich unglaublich bevorteilt mit einer konsequenten Umsetzung des in einem Pflegeberuf, also in einem Heilberufsgesetz und allem drum und dran, also um das nur klar zu machen. Nur, wenn man natürlich Ideen entwickeln würde, was sind denn Prozessschritte dazwischen? Und das muss man natürlich auch sagen, die Idee einer Finanzierung auch erstmal eines Landespflegerates oder eben DPO, wie es in Rheinland-Pfalz hieß, war ja auch ein Schritt dazwischen und auch dafür braucht es erstmal einen politischen Willen. Ich saß vor kurzem mit auf einem Podium, fand die ganze Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen gruselig und irgendwann kam so dieses Thema, der Mangel wird es machen und da habe ich einfach Sorgen. Ich stelle nicht fest, dass egal wie schlimm es um die Pflege steht, dass man sagt, naja, dann geben wir mal Kompetenzen an die Pflege. Also ich glaube, da kommen wir tatsächlich in eine Situation rein. Im Grunde müssten wir ja auch feststellen, wenn wir jetzt die Situation der Pflegeversicherung alleine ansehen und überlegen, was ist denn davon finanzierte Laienpflege und was ist finanzierte professionelle Pflege und wer muss eigentlich was machen? Das sind ja genau Grundlagen, die wir dafür vor 30 Jahren nicht hatten, wo man aber eigentlich jetzt gut rein könnte. Also Gründe für eine Pflege, die einfach ihren Berufsstand dann auch ausgestalten kann und somit in die Politik auch einbringt, mit ihren Lösungsvorschlägen, gibt es eigentlich genug.
Nachdem wir fast schon am Ende sind, einfach, wir greifen es nochmal mit auf. Also Pflegende sind eine große Wählergruppe. Pflegende können sich aktiv mit einbringen, unter anderem eben in die jetzt anstehende Bundestagswahl 25, noch dringender als vorher, würde ich sagen. Viele Gesetze, viele Vorlagen werden wahrscheinlich nicht in die Verabschiedung kommen. Dementsprechend erst recht ist es wichtig, da nochmal genau hinzugucken, wen soll man wählen, wen kann man wählen, beziehungsweise welche Parteien sind denn besonders dafür geeignet, die Pflegenden zu unterstützen, so will ich es nochmal formulieren. Da eine kurze Runde nochmal, einmal quer durch. Annemarie, magst du da nochmal deinen Impuls oder dein etwas mitgeben, was jetzt die politische Mitwirkung einer einzelnen Pflegekraft auch im Hinblick auf die Bundestagswahl 25 betrifft?
Ja, vielen Dank. Also wir hatten tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht jetzt in dieser aktuellen Legislaturperiode mit der SPD, mit den Grünen und mit der FDP, weil alle drei Parteien sich darauf verständigt haben, den Deutschen Pflegerat finanziell zu stärken. Das ist gelungen tatsächlich. Also wir sind gefördert worden jetzt bis Ende 2025. Also es ist natürlich noch nicht rum, diese Projektförderung, die wir bekommen haben, mit insgesamt 3,4 Millionen Euro. Das muss man eben auch sagen. Das kommt aus dem Bundeshaushalt. Natürlich sind es eben im Gesamtvolumen der gesetzlichen Krankenversicherung ungefähr 0,0072%. Aber immerhin kann man sagen, sind wir losgelaufen. Wenn man sich diese drei Parteien anguckt, muss man genauer hingucken, wie es in den Bundesländern aussieht. Auch da kann die SPD sehr stark sein, kann aber auch die CDU sehr stark sein. Wir haben auch die CSU, die sehr stark ist in Bayern beispielsweise. Auch da passiert immer mal wieder etwas. Und die Kontinuität, also das kontinuierliche Dranbleiben an dem, was eben Gespräche und Dialoge auch mit den Abgeordneten anbetrifft. Also angefangen beim Gemeinderat tatsächlich, also auf kommunaler Ebene. Wer spricht mit wem auf kommunaler Ebene? Wer hat Kontakt zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin beispielsweise. Auch das sind natürlich Möglichkeiten, die sich dann in einer Vielzahl von unterschiedlichsten Parteien, muss man auch tatsächlich sagen, die sich im demokratischen Spektrum bewegen, möglich sind. Und da zeichnen sich Potenziale ab. Selbst bei der FDP waren wir ganz erstaunt, dass es möglich ist, dass sie uns unterstützt haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber wir wissen eben auch, dass wir Mehrheiten brauchen. Das heißt also, wenn wir mit allen Parteien sprechen, die im demokratischen Spektrum sind, dann haben wir Möglichkeiten, Mehrheiten in den Landtagen, im Bundestag zu generieren und das bedeutet auch Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebungskompetenz, weil auch der Bundesrat ja mitentscheidet, welche Gesetze dann eben auch verabschiedet werden. Also insofern würde ich persönlich empfehlen, immer die Augen aufzuhalten, in die Programmhefte zu gucken vor allen Dingen und wenn ihr oder sie das Wort Pflege oder Gesundheit oder auch Salutogenese als Kernkompetenz des Pflegeberufes nicht findet, dann solltet ihr die Parteien mal ansprechen und fragen, warum eigentlich nicht.
Hier gibt es einen Wortbeitrag aus dem Publikum. Der Fragende spricht das Thema einer möglichen Bundespflegekammer an und verweist darauf, dass es derzeit unterschiedliche Regelungen gibt. Mit bestehenden Pflegekammern in einigen Bundesländern und einer alternativen, gesetzlich verankerten Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Er fragt, wie mit dieser heterogenen Situation umgegangen werden soll, insbesondere da es in Bayern vermutlich noch unwahrscheinlicher sei, dass eine Pflegekammer eingeführt werde, als selbst in Schleswig-Holstein. Wie also, so seine Frage, kann das Ziel einer bundeseinheitlichen Pflegekammer unter diesen Voraussetzungen erreicht werden?
Ich darf antworten. Also zum einen erstmal wirklich, ich habe und wir haben größten Respekt vor jedem, der sich politisch engagiert, um die Pflege zu stärken. Wir hatten heute Morgen in der Podiumsdiskussion auch mal so dieser Hinweis, dass auch fast alle Politiker, und ich würde hier sehr bewusst die AfD rausnehmen und ich nenne auch den Namen, und ich bin sehr, sehr froh, wenn ich von meinem Minister eine Rückmeldung bekomme, dass die Brandmauer steht gegen die AfD. Das muss ich jetzt auch mal hier sagen. An der Stelle ist aber vollkommen klar, es gibt viele PolitikerInnen und genauso eben auch Kolleginnen in Bayern, die machen das, um die Pflege nach vorn zu bringen und haben nach dem möglichen Kompromiss gesucht. Das ist alles schön und gut, ändert aber nichts an der Realität. Das ist keine Kammer. Das bedeutet, sie schafft kein Berufsrecht und sie kann kein Berufsrecht durchsetzen. So, nicht für alle Pflegenden. Was wir aber erleben, und wir beobachten das ja schon sehr, sehr genau, und wir sind auch mit den Kollegen in sehr gutem Kontakt, ist, und das meinte ich vorhin mit Prozess, da ist ja ein Weg gegangen worden. Und dieser Weg ist schon beeindruckend. Der begann nämlich mit einem, ich glaube, 7-seitigen Gesetzestext, wo erstmal nur drin stand, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ja, hat sich dann weiterentwickelt mit Aufgaben, die übertragen worden sind im Bereich der Praxisanleitung beispielsweise, wo tatsächlich ja auch eine erste Registrierung stattgefunden hat. Und jetzt im Juni nächsten Jahres wird ein komplettes Register aufgestellt. Ich habe wirklich, also das ist anzuerkennen. Und ich finde, diesen Prozess, den müssen wir auch weiter miteinander committen, ist das auf dem Weg zu einer echten Selbstverwaltung. Und ich würde das wirklich anerkennen und ich finde das auch gut. Und deswegen sind wir auch definitiv in Gesprächen. Und ich glaube, ein Satz noch dazu, die Bundespflegekammer ist nicht tot. Vielleicht nur, was auch immer entstehen wird. Im Moment können wir überhaupt nicht darüber diskutieren, wie eine Bundespflegekammer funktionieren kann, gerade in dieser politischen Gemengelage heute. Ja, aber sie im Moment auch, sage ich es mal, abzuwickeln, wäre, glaube ich, auch das vollkommen falsche Momentum.
Ich würde das jetzt mal etwas lovialer sehen. Bayern hat da einen Sonderweg gemacht. Das kennen wir doch. Ihr habt doch auch keine CDU, dafür habt ihr eine CSU. Da kann ich schon seit 30 Jahren mit umgehen.
Ist auch nicht das Gleiche, ne?
Nein, ist auch nicht das Gleiche, aber es geht. So, und ich will euch nochmal eins sagen. Man wird, wenn man eine Bundespflegekammer haben will, wird man eine Lösung finden müssen, wie man so ein großes Land wie Bayern in eine solche Struktur einbindet. Da muss doch einfach was einfallen. Das wird nicht gut gehen. Wenn man sagt, weil das einfach ein etwas anderes Konstrukt ist, man muss irgendwie eine Lösung finden, denn es ist ja so, dass was eine Kammer wirklich an staatlichen Aufgaben übernimmt, soweit ich das überblicke, spielt alles auf der Landesebene statt. Auf der Bundesebene ist es dann eher eine Legitimation, ein wichtiger Partner der Politik bei Entscheidungen in ihrem Bereich zu sein, ein wichtiger Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem auf der Ebene, wo wir uns hier auf der Bundesebene befinden. Aber da sind wir ja nicht in der Frage der Übertragung von staatlichen Aufgaben. Und deswegen, glaube ich, könnte so ein Konstrukt rein rechtlich gesehen schon etwas anders sein, wie wir eben darüber gesprochen haben, wenn man staatliche Aufgaben, die heute der Staat wahrnimmt, Kammern überträgt. Die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer lässt sich in Wahrheit nur begründen durch die Übertragung von staatlichen Aufgaben. Gilt im Übrigen für alle Kammern. So, und dann kann man das doch irgendwie, glaube ich, mit gutem Willen so machen, dass man das auf der Bundesebene, weil das ja ist ja nicht die Übertragung von staatlichen Aufgaben. So, und dann glaube ich, wäre man, was diese Frage angeht, schon einen guten Schritt weiter. So würde ich es mal sagen. In die Richtung würde ich mal denken. Aber wir brauchen natürlich schon, und deswegen ist das so schade, dass es in Baden-Württemberg so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wenn wir nochmal Bayern mit dabei haben, wenn wir nochmal ein, zwei andere große Flächenländer dazu kriegen, wunderbar wäre natürlich auch mal ein Land in Ostdeutschland, dann wird sich das seinen Weg gehen. Aber wir müssen einfach ein bisschen mehr wie zwei werden. Das muss man einfach, ich meine NRW, da muss man jetzt mal sagen, wir sind ja nur mit unseren 18 Millionen Einwohnern, jeder vierte Deutsche wohnt in Nordrhein-Westfalen. Ich will es nur mal sagen. Ich meine, ist ja kein Flohzirkus da. Aber es ist nun mal eben nur ein Bundesland. Mit Bayern zusammen sind wir dann schon 20, 30 Millionen. Dann wie viel habt ihr? 4, ne? Rheinland-Pfalz? Ja, da wären wir schon 30, 34. Das ist schon eine Menge.
Fast 400.000 Pflegefachpersonen. Ist nicht klein.
Ich glaube, wir könnten noch eine Weile lang weiter diskutieren und weiter sprechen. Werden wir auch. Also, letzte Frage.
Ich habe eigentlich keine Frage, sondern Appell an alle Menschen, die gerade hier sitzen, weil wir haben jetzt vorne über sehr gute Sachen gesprochen. Wir haben darüber geredet, was passieren kann, wie die Politik auch irgendwie getriggert werden muss. Das Ganze wird aber nur passieren, wenn wir die Pflegefachpersonen auch mitnehmen. Ich weiß, ich komme immer und ich schwinge immer diese Keule mit, wir müssen die Praxis mitnehmen, wir müssen die Leute in der Praxis erreichen. Aber das ist essentiell, weil die Sachen ins Wahlprogramm zu bekommen, das machen die PolitikerInnen nicht einfach so. Das muss ja auch getriggert werden von den Pflegefachpersonen. Und wir alle hier, die hier sitzen, sind als Multiplikatorinnen zu sehen. Wir müssen in unsere Betriebe gehen, wir müssen mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen, wir müssen in den Ausbildungen gehen und müssen in den Ausbildungen schon unseren Azubis mitgeben, was berufspolitisches Engagement bedeutet und was berufspolitisches Engagement auch bewirken kann. Das fängt an bei, was sind Gewerkschaften? Warum brauchen wir Gewerkschaften? Wofür sind Berufs- und Fachverbände? Und wofür sind Kammern? Und wenn wir das vernünftig, die Inhalte vernünftig an die Auszubildenden vermitteln, dann werden die das auch in die Praxis weiterbringen. Wir können hier viel philosophieren und überlegen, wie es weitergeht. Wir werden es aber nicht erreichen, wenn wir die Praxis nicht auch ein Stück weit wenigstens mitnehmen und dann mit Vorbildern, die ja auch auf dem Podium gerade sitzen, mit Vorbildern das Ganze dann auch nach vorne bringen. Weil ich glaube, sonst wird das nichts. Und wir haben darüber gesprochen, wir zerfleischen uns in der Pflege auch von innen ziemlich gerne. Ne, das ist leider so. Und wenn wir das mal hinkriegen, dass wir einheitlich mit einer Sprache sprechen, wenn wir eine Vision haben, wie wir die Pflege aufstellen wollen, auf diesem Weg aber auch immer vernünftig miteinander diskutieren und Lösungen finden, dann werden wir die Pflege auch nach vorne bringen. Deswegen mein Appell, jeder, der hier gleich rausgeht, mitnehmen, in die Betriebe nehmen, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die Auszubildenden motivieren und dann werden wir auch Landespflegekammern in den anderen Bundesländern etablieren.
Besseres Schlusswort gibt's nicht. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme, für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend, viel Spaß heute noch.
Dankeschön.
Danke.
Danke. Dankeschön.
Puh, ja, spannend auf jeden Fall. Und ganz besonders tatsächlich, aber dieses Zitat kennen wir auch von Sandra, war ja tatsächlich nochmal, dass sie gesagt hat, Demokratie ist anstrengend, aber notwendig, um eine starke Stimme für die Pflegenden zu entwickeln. Und somit hat ja auch Minister Laumann da nochmal, und in den nochmal zu zitieren und einfach die Stärke jetzt auch nochmal hervorzuheben, eine Kammer braucht Macht und Aufgaben, um wirksam zu sein. Dazu gehört die Übertragung staatlicher Aufgaben auch dazu.
Absolut. Also ich fand die Podiumsdiskussion auch super. Ich glaube, das hat nochmal ganz, ganz klar gezeigt, dass Pflegekammern wirklich eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Berufsstandes bilden und vor allem auch politische Einflussnahme haben. Ja, dazu braucht es eine breite Unterstützung und klare Strukturen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und
ja,
würde sagen an der Stelle einen schönen Abend, einen guten Morgen, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Tschüss.